Guten Morgen miteinander. Seid ihr frisch? Gott möchte uns segnen. Gott hat es, meint es gut mit uns. Danke für all diese Impulse, die wir bekommen haben. Ich habe noch ein ganz klares Bild gesehen. Es geht darum, das, was wir betrachten, das bewegt uns, das verändert uns, das beschäftigt uns, das nimmt uns ein. Und das Bild, was ich gesehen habe, wenn wir in die Sonne schauen, plötzlich sind wir geblendet. Plötzlich sehen wir nichts mehr anderes. Wir können nicht mehr gerade laufen, weil wir sind wie geblendet. Das Wort, das für mich gekommen ist, ist aus Kolosser 3,4: Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist. Da Christus ist, sitzen zu der Rechten Gottes, trachten nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Und Gott möchte, dass wir unseren Blick nicht auf das Sichtbare wenden, auf unsere Gefüge, was unsere Sinne uns sagen, sondern auf das, was ewig ist. Und merkt ihr auch, dass wir in einer ganz verrückten Zeit leben. Hey, wenn wir das jetzt nicht merken. Jesus kommt bald zurück und ich hoffe, wir wachen vorher noch auf. Gott möchte noch etwas schenken, er möchte eine Erweckung schenken, ich spüre das, aber er möchte sein Volk ausrüsten, dass wir seine Vision haben, dass wir nicht eingenommen sind von unseren Umständen, von Situationen, sondern dass wir glauben, Gott will noch Gewaltiges tun, er will noch viele Menschen retten und zu sich ziehen. Wow, möchtet ihr dabei sein, diese Ernte einzunehmen? Ja. Danke für die Einleitung, Sabine. Hunger nach einer neuen Dimension in der Beziehung mit dem Heiligen Geist. Habt ihr Hunger? Also im Moment brauche ich dieses Supermenü nicht, oder? Aber in Gottes Gegenwart, da gibt es wirklich viel. Hunger löst etwas Unglaubliches aus. Roland Baker, Leiter von Iris Global Ministry, einer Missions- und Hilfsorganisation mit über 35 Zentren in 20 Ländern. Ich denke, ihr kennt mehr seine Frau wahrscheinlich. Aber er hat etwas ganz Interessantes gesagt. Erweckung bricht aus, wenn Menschen sich verzweifelt nach Gott sehnen und wenn sie ihn ganz intim kennenlernen und nicht auf sich selbst sehen, wird alles möglich werden. Gott tut neue Sachen. Diese Woche 5 Stunden Lobpreis auf dem Sebastiansplatz, out of the blue. Ich sag's euch, das war super. Viele geniale Gespräche. Gott tut etwas. Ja, wir haben in den letzten Wochen uns beschäftigt mit dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist, mit dieser konkreten, dynamischen Beziehung. Und ich hoffe, dass wir alle den Wunsch haben, dass wir das nicht nur wissen, sondern dass wir viele praktische Erlebnisse dazu machen. Und Gott möchte sie schenken. Und ich habe ein ziemlich herausforderndes Thema heute. In Erwartung, Glauben und Bereitschaft stehen, das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes zu erleben. Haben wir diese Erwartung jeden Tag? Wenn wir in der Schweiz den Wasserhahn aufdrehen, was geschieht und was erwarten wir? Es kommt Wasser. Die letzten Tage bei uns war das Wasser plötzlich braun. Das war komisch. Aber wir erwarten, es kommt was. Und Paulus erwartete, wenn er das Evangelium verkündete, dass Gott das bestätigen würde. Wieso kann ich das sagen? Zum Beispiel 2. Korinther 12,12 sagt, mein Dienst, sagt Paulus, war gekennzeichnet von unbeirrter Standhaftigkeit. Nicht einmal so, einmal so. Und war begleitet von außergewöhnlichen Geschehnissen, Wundern und machtvollen Taten. Mit Ausdauer. Wow, sagt eine andere Schriftsteller, eine andere Übersetzung. Nehmen wir Römer 15,18. Paulus sagt, als großer Prediger, ich würde es niemals wagen, von dem zu reden, was ich getan habe, wenn ich Christus durch mich gewirkt hätte, damit Menschen aus den jüdischen Völkern das Evangelium annehmen. Es geht, dass das Evangelium läuft. Er hat durch das gewirkt, was ich sagte und tat, und hat es durch mancherlei Wunder und außergewöhnliche Dinge und durch die Kraft des Geistes Gottes bestätigt. Und was ist deswegen geschehen? Auf diese Weise ist es mir möglich gewesen, von Jerusalem aus in dem ganzen Gebiet bis hin nach Illyrien meinen Auftrag zu erfüllen und das Evangelium von Christus bekannt zu machen. Das sind starke Worte, oder? Ich möchte am Anfang unterscheiden, schon bei diesen ersten Schriftstellen. Es geht um Himmels Willen nicht darum, das Übernatürliche zu verherrlichen oder zu suchen. Und wir sehen am Beispiel dieser Schriftstelle, dass wenn Paulus schreibt von diesem Übernatürlichen, es ist immer in Zusammenhang mit dem Zeugnisdienst, mit der Verkündigung des Evangeliums. Seht ihr das? Es geht darum, dass der Generalauftrag, den Jesus uns gegeben hat, geht hin und verkündigt das Evangelium, dass das bestätigt wird durch den Heiligen Geist und wenn es sein muss, mit Wunder und Zeichen. Habt ihr gewusst, dass auch die erste Gemeinde das gesehen hat, dass das wichtig ist und sie haben gebetet für Freimütigkeit. Hör, die Gemeinde war schon 5000 Mann groß, oder? Und sie haben gebetet für Freimütigkeit, dass die Verkündigung des Evangeliums laufen kann und dass Gott das Zeugnis geben übernatürlich bestätigt. Und ich glaube, Gott möchte das heute auch tun. So lesen wir in Apostelgeschichte 4,29 und jetzt, Herr, sie wurden bedroht, nicht mehr zu reden von Jesus. Sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Versteht ihr das? Es geht nicht um die Wunder. Es geht, dass das Evangelium verstanden wird. Dass Menschen erkennen, da ist mehr dran als nur irgendeine tolle Rede oder eine tolle Philosophie. Und etwas können wir von Paulus lernen. Paulus erwartete das. Wenn er rief, wenn er predigte, wenn er sprach, wenn er diente, wenn er lehrte, er hatte den Wunsch, er hatte die Erwartung, dass der Heilige Geist irgendwie das bestätigt, was er sagt. Diese Stelle, die mir noch auswendig geblieben ist in Englisch von der Bibelschule, von einer Predigt, Philipper 3,10. Um Christus allein geht es mir, sagte Paulus. Ich will ihn immer besser kennenlernen. Willst du das auch? Und was sagt er auch noch? Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Wer ist mit mir einig, dass das mit Übernatürlichem zu tun hat? Also wenn die Auferstehung nicht übernatürlich war, dann weiß ich auch nicht. Und Paulus wollte das, dass Jesus das Wort der Jünger immer wieder bestätigte. Wow. Und wir müssen verstehen, dass wenn wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten möchten, dass wir in den übernatürlichen Bereich kommen. Denn das Übernatürliche ist für Gott und den Heiligen Geist völlig normal. Völlig normal. Und wenn wir mit ihm zusammenarbeiten möchten, hey, dann müssen wir auf seine Ebene kommen. Dann wird es unweigerlich dazu kommen, dass er manchmal wirkt. Und das Erwarten des übernatürlichen Wirkens des Heiligen Geistes ist auch ein Ausdruck von unserer Abhängigkeit und unserem Glauben. Haben wir diese Erwartung? Jesus sagte einmal zwei Blinden, euch geschehe nach eurem Glauben. Und jetzt könnten wir fragen, ja, was ist denn der Glaube? Diese Frage stellte schon mal der Hebräerschreiber im 11. Kapitel. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Da sind wir genau wieder am gleichen Ort, oder? Es gibt eine sichtbare und eine Übersicht, eine unsichtbare Welt, eine geistliche Welt. Das müssen wir wirken und zweifellos sind diese unsichtbaren Wirklichkeiten der sichtbaren Dinge, diese übernatürliche Welt ist der sichtbaren Welt bei weitem überlegen. Wieso weiß ich das? Weil die Bibel uns sagt, sie wurden geschaffen von der unsichtbaren Welt, was wir hier sehen. Und der Punkt ist nun, dass wir in Beziehung treten müssen mit dieser unsichtbaren Welt und das geschieht durch den Glauben. Und zu glauben bedeutet, dass ich mich eins mache mit dem, was Gott sagt. Und weil Gott nicht lügen kann, ist sein Wort Wahrheit und das höchste Niveau der Realität. Glaubt ihr das? Yes! Wenn Gott etwas sagt, dann sind das nicht nur Worte, sondern eben es sind, wie wir gelesen haben, Wirklichkeiten, Tatsachen in der unsichtbaren geistlichen Welt. Und der Glaube schöpft aus der unsichtbaren geistlichen Welt und dort gibt es übrigens keine Einblendung, keine Zeit. So hat der Glaube immerhin mit der Gegenwart zu tun und nicht mit der Vergangenheit und nicht mit der Zukunft. Wenn jemand sagt, ja, eines Tages wird mich Gott heilen, dann ist das eigentlich nicht Glaube, sondern es ist besser definiert eigentlich Hoffnung. Aber die gutflüssige Frau, die hatte Glauben. Sie sagte nicht, Gott wird mich eines Tages heilen. Sie sagte, sobald ich den Saum seines Kleides berühre, werde ich gesund. Gegenwart. Und bei Gott stimmen die Worte und die Realitäten also immer überein. Wenn Gott sagt, dass wir zum Beispiel schon geheilt sind durch die Striemen von Jesus, dann ist das für Gott in der geistlichen Welt bereits wie viel Prozent Realität? 100% Realität. Und man kann sich auch nicht vorstellen, dass im Himmel irgendetwas Krankes oder Unperfektes herumläuft. Ist nicht möglich, oder? Oder wenn die Bibel sagt, der Paulus wiederum in Epheser 1,3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wenn man das nur könnte verstehen, oder? Seit Jesus am Kreuz ausgesprochen hat, es ist vollbracht, sind all diese Dinge Realität. Und für uns im Glauben abrufbar geworden. Jesus muss sich nicht mehr ein zweites Mal dafür einsetzen oder anstrengen. Es ist vollbracht, Tetelestai. Wow. Das bedeutet, dass im Himmel also bereits versorgt ist, vorgesorgt ist für unsere Nöte, Herausforderungen, denen wir hier auf dieser Erde noch begegnen. Wir sind nun gerufen, uns einfach zu bedienen, abzuholen. Durch den Glauben können wir also anzapfen an den Segnungen, die eine Realität sind in der himmlischen Welt. Es ist also der Glaube, der es erlaubt, die Dinge des Himmels auf die Erde zu bringen oder umzusiedeln, oder? Abzuzügeln. Der Glaube synchronisiert sich also mit dem, was in der geistlichen Welt bereits schon Realität ist. Verstehen wir das? Ganz eine einfache Glaubenslehre. Und so kommen wir zu unserem Thema in Erwartung, Glauben und Bereitschaft stehen, das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes auch im Alltag zu erleben. Auch das Erwarten des übernatürlichen Wirkens des Geistes Gottes ist also ein Ausdruck unseres Glaubens und unserer Abhängigkeit von Gott. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wenn er uns gesagt hat, ihr habt den ersten Auftrag, mein Evangelium, Zeugnis von meinem Evangelium zu geben. Hey, dann ist es logisch für ihn. Auch das können wir nicht aus eigener Kraft tun. Und deswegen hat Jesus ja auch gesagt in Apostelgeschichte, macht euch keine Sorgen, denn ihr werdet Kraft, Dynamis empfangen, wenn der Geist Gottes auf euch gekommen ist. Wozu diese Dynamis? Und ihr werdet meine Zeugen sein. Gott versorgt uns. Und wir kennen die Worte auch von Jesus, Markus 16,15, wir wissen das, aber das muss in unser Herz rein. Geht hin in die ganze Welt, erfüllt meinen Auftrag, also predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung und diese Zeichen aber werden folgen denen, die hingehen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Hey, völlig Realität, nüchterne, nennte Realität für dich und für mich. Sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das ist der Standard vom Neuen Testament. Und hey, Gott möchte, dass wir diese sichtbare Welt fokussieren, denn wir werden erleben in der kommenden Zeit und müssen uns bereit machen, das zu erleben. Was wir da sehen, das ist nichts anderes als die Beschreibung des Lebens und des Dienstes in der übernatürlichen Kraft des Heiligen Geistes. Wollen wir uns eins machen mit dem Herzen Gottes? Was will Gottes Herz für diese Zeit, für diese verlorenen Menschen? Was will er? Er will, dass sie gerettet werden. Er will todsicher eine Erweckung schenken, todsicher. Und wenn wir das erleben möchten, dann müssen wir bereit werden, dass das, was Gottes Wort uns sagt für diese Zeit, dass das in unserem Leben Realität wird. Amen. Vergessen wir nicht, dass der Geist Gottes, der in uns wohnt, der immer wieder neu über uns kommen möchte, er ist Gott. Er ist an Herrlichkeit, an Größe, an Kraft von Jesus und dem Vater überhaupt nicht unterscheidbar. Er ist die gleiche Majestät. Und deswegen soll der Geist Gottes auch den Ehrenplatz in unserem Herzen bekommen, in unserem Leben bekommen. Aber die Frage ist, ja, wie groß ist dann unsere Erwartung und Bereitschaft, wirklich jeden Tag dieses Wirken des Geistes zu erleben? Und was geschieht, wenn Dinge geschehen, die wir nicht einordnen können? Wenn ich in der Kirchengeschichte lese, lese ich die verrücktesten Dinge. Die gefallen mir manchmal nicht, aber scheinbar Gott in seinem Humor lässt manchmal Dinge zu. Was machen wir, wenn wir das erleben? Inwieweit sind wir dem Reden des Heiligen Geistes gehorsam und darf er wirklich Herr sein über unserem Leben? Das ist die Frage. Und ich glaube, viele Christen unserer Zeit leben so in dem Glauben und einer, sage mal, passiven Erwartungshaltung, die man ungefähr so formulieren könnte. Ich sage, ja, kein Problem, ich glaube an den allmächtigen Gott. Er kann alles. Er hat den Himmel und die Erde geschaffen. No problem for him. Und ja, es wäre schön, es wäre toll, wenn Gott Zeichen und Wunder durch mich tut und mich ausrüsten würde für einen gesalbten Zeugendienst. Dafür wäre ich offen. Aber es scheint, weil ich es nicht erlebe, ja, dass das einfach nicht dran ist oder so. Und das ist so ein bisschen die Erwartungshaltung, die Jerusalemer Gemeinde hatte in einer ganz schwierigen Phase, als der Petrus im Gefängnis war und auf seine Hinrichtung einfach wartete. Das war eine ganz schwierige Situation und manchmal ist unsere Glaubenserwartung so ganz ähnlich wie diese Christen. Habt ihr schon gemerkt, dass es im Leben und im Lauf des Jahres verschiedene Jahreszeiten gibt? Frühling und Sommer, der Winter gefällt mir nicht so, oder? Besser das frische Leben, oder? Aber es gibt diese verschiedenen Situationen. Und auch in der Bibel sehen wir, dass auch Gemeinden geistige Situationen durchleben, Prozesse durchleben. Und ich glaube, wir kommen wieder an einen Punkt, wo Gott eine Erweckung schenken möchte. Machen wir uns bereit. Aber diese Zeit, als die Christen für Petrus gebetet hatten, der im Gefängnis war, war sehr schwierig, oder? Die hatten die Herrlichkeit Gottes gesehen. Wow. Die wurden im Heiligen Geist getauft, sagt die Bibel. Die haben von Jesus einfach Zeugnis abgegeben. Und laut Apostelgeschichte 4 war die Kirche in wenigen Monaten explodiert. Sie hatte bereits mindestens 5000 Mitglieder. Nicht schlecht, oder? Das war schön. Das war nicht langweilig. Da ist niemand eingeschlafen. Apostelgeschichte 4, 32. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Das war toll. Sie hatten Schlüsselwunder erlebt. Kann nicht alles lesen, aber nehmen wir mal Apostelgeschichte 4. Und die Gemeinde wuchs ständig, Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straßen und legte sie dort auf Betten und Matten, in der Hoffnung, dass wenigstens ein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen falle. Auch aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geistern Geplagte zu den Aposteln und alle wurden geheilt. Weißt du, wie für eine geniale, sensationelle Phase dieser Gemeinde? Da war es ein bisschen schwieriger. Es gab eine Verfolgung und vor allem die Apostel haben sich offensichtlich versteckt und viele wurden ins ganze Land einfach zerstreut. Aber so schlimm war das gar nicht. Wieso? Die sind gegangen und haben von Jesus erzählt. Und es geschahen Zeichen und Wunder. Gott hat es bestätigt. Und so sind überall neue Kirchen und Gemeinden entstanden. Gar nicht so schlimm, oder? Aber dann muss es noch ein bisschen hängen, oder? Plötzlich kamen neue Probleme. Die ganze Herrlichkeit und Freude schien total ins Wanken zu kommen. Die ganze große Gemeinde schien einen argen Dämpfer zu erleben, denn einige Gemeindeglieder wurden nämlich von Herodes gefangen genommen und arg misshandelt. Das war happig, oder? Dann kam nochmals ein Tiefschlag. Der Gemeindeleiter, der Jakobus, wurde von Herodes geköpft. Und dann wurde es langsam ein bisschen brenzlig, oder? Und dann haben die Juden applaudiert, als man auch noch den Petrus ins Gefängnis steckte. Und streng bewacht wartete er dort auf seine sichere Hinrichtung. Manchmal verstehen wir gewisse Dinge nicht in unserem Leben, oder? Manchmal sagen wir Gott, hey, jetzt haben wir die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und jetzt das? Und jetzt Verfolgung? Wie kommt das? Wo bist du? Und wir müssen lernen von dem, dass unsere Umstände manchmal diesen Glauben, diese Erwartungshaltung in uns ein bisschen dämpfen kann. Und das ist geschehen, ganz klar, auch in dieser Jerusalemer Gemeinde. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 12, so saß Petrus also streng bewacht im Gefängnis, die Gemeinde aber betete Tag und Nacht inständig für ihn zu Gott. Und jetzt ging es wirklich ans Lebende. Die haben wirklich gebetet, oder? Die haben da nicht irgendwie ein bisschen gegähnt, die haben zu Gott geschrien. Und dann tut Gott was, er schenkt einen Engel, der geht ins Gefängnis, der schüttelt den Petrus, weckt ihn auf, die Ketten fallen von seinem Namen, sagt die Bibel, und der Engel führte Petrus an den Wachen vorbei und das eiserne Stadttor öffnete sich hin von selbst. Eine Explosion von den übernatürlichen Dingen. Wow, weil die Gemeinde hat gebetet, Gott hat das erhört. Und der Petrus ist offensichtlich durcheinander, ich wäre auch. Er dachte, ich bin noch ein bisschen müde. Plötzlich merkte er, hoppla, ich bin wirklich vor der Stadt. Und hat sich überlegt, was mache ich? Ging zu den Leuten, die versammelt waren zum Gebet. Petrus klopfte an das Eingangstor, worauf eine Dienerin namens Rode kam, um nachzusehen, wer vor dem Hause stand. Und als sie die Stimme von Petrus erkannte, vergaß sie vor lauter Freude, das Tor zu öffnen. Sie rief ins Haus zurück und rief, es ist Petrus! Petrus steht vor der Türe. Und was war die Reaktion? Du hast wohl den Verstand verloren. Spinnst du eigentlich? Nicht möglich. Der ist im Gefängnis. Ja, sie hat insistiert und gesagt, er muss es ein Engel sein. Und währenddessen der arme Petrus klopfte und klopfte immer wieder ans Tor. Und als sie schließlich öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Wow, verstehen wir das? Das ist ein sensationelles Bild, oder? Ich glaube, die haben gebetet wirklich wie die Weltmeister. Denn es ging jetzt wirklich ums Eingemachte, oder? Mit Mitgefühl, mit Hingabe, mit Tränen, mit Inbrunst. Sie hatten keinen Zweifel. Sie haben Gottes Herrlichkeit und Wunder gesehen. Gott kann das tun. Aber ganz offensichtlich, in der Praxis, war dieser Glaube, diese Erwartungshaltung quasi noch. Was? Petrus steht vor der Tür. Du hast wohl den Verstand verloren. Und hey, ich glaube, mein Glaube ist oft ganz ähnlich. Manchmal erleben auch wir so ein schizophrenes Glaubensleben, so eine Erwartungshaltung. Wir zweifeln vielleicht keinen Moment an der Kraft Gottes, aber wenn es wirklich um meine Umstände geht, um meine Situation, dann verzweifeln wir und dann verlieren wir den Blick. Verstehen wir das? Und es kann sein, dass manchmal du und ich im Leben an einen Tiefpunkt kommen, aber wisse, Gott behält immer den Überblick. Und er hört selbst unsere Gebete, auch wenn da die Haltung und das Herz nicht ganz stimmt. Gott ist doch nicht zu übertreffen, oder nicht? In Erwartung, Glauben und Bereitschaft stehen, das übernatürliche Wirken des Geistes Gottes zu erleben. Und wenn wir jetzt ein bisschen in die Apostelgeschichte da hineinschauen, hey, ich kann nur ein paar Dinge, ein paar Rosinen rauspflücken irgendwie. Aber ich hoffe, dass wir diesen Herzenswunsch bekommen von Paulus. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, nicht wegen mir, sondern dass viele Menschen das Wunderbare, das Heilbringende, das Erlösende, das Ewigkeitsbestimmende wird in meinem Leben. Das Ende, die Apostelgeschichte muss der Maßstab und die Inspiration sein von dem, was Gott in unserer Zeit tun möchte. Und wir müssen uns jetzt bereit machen, dass wir wirklich da im fahrenden Wagen sind, wenn das kommt. Und was ich am Anfang zeigen möchte, ist einfach dieses ganze Wirken des Geistes Gottes, dieses Bestätigen der Botschaft Gottes wurde immer durch einen prophetischen Mantel quasi begleitet. Der Petrus hatte schon den Joel, den Propheten Joel zitiert, wie Gott seinen Geist auf sein Volk ausgießen wird und sie werden prophetisch reden. Die Alten oder die Jungen? Einfach alle zusammen. Wenn Gottes Geist kommt, dann kommt's. Wenn das Wasser kommt, kommt's. Dann geht's nicht mehr um Frau oder Mann oder alt oder jung oder geistig oder ungeistig. Yes, Halleluja. Und da sehen wir, wie dieses Prophetische einfach kommt, wenn der Geist Gottes wirkt, oder? Denke an Ananias, ein Jünger Jesu. Er bekam die Anweisung einfach vom Geist Gottes: Geh zum blinden Saulus in diese und diese Straße. Ich führe dich, leg ihm die Hände auf. Er wird wieder sehend werden. Gottes Geist bestätigte, ummantelte sein Wirken mit prophetischen Eindrücken. Ich denke an Petrus im 10. Kapitel. Da hat der Geist Gottes ihm eine Vision gegeben, Gewaltiges einfach mobilisiert, dass das Denk- und Verhaltensmuster einfach von Petrus als Jude durch den Heiligen Geist transformiert wurde. Das hat der Heilige Geist fertiggebracht. Und so ist das Evangelium gekommen zu den Heiden. Und jetzt hat ein italienischer Hauptmann zuerst getroffen und seine Familie. Wow, gewaltig. Das Evangelium geht auch zu den Juden. Der Heilige Geist bestätigt alles. Kapitel 11, der Agabus, auch ein Prophet, der sagt, es kommt eine Hungersnot, passt aus, etwas Längfristigeres. Die Gemeinde organisiert sich, er macht eine Spendensammlung. Tausende von jüdischen Christen können dadurch überleben. Gewaltig. Sehen wir das? Wo der Geist Gottes wirkt, gibt es immer auch eine Präsenz vom Prophetischen. Kapitel 13. Da beten sie und fasten sie. Ist heute ein bisschen aus der Mode gekommen. Die Jünger haben das gemacht damals noch. Und da redete Gottes Geist. Diese zwei Personen sollen als Missionare aufs Feld gehen. Und so ist das Evangelium nach Europa gekommen. Wow! Kapitel 20, da reist Paulus durch viele Dörfer von Jerusalem und in jedem Dorf spricht der Geist prophetisch zu ihm. Pass auf, Paulus, es werden für dich schwere Zeiten kommen. Sie werden dich in Jerusalem einfach zur Rede stellen. Und so ist es geschehen. So. Und so sehen wir also diese starken, dynamischen, prophetischen Aktivitäten, die gewirkt haben. Und ich hoffe, wir werden offen für das Reden des Heiligen Geistes. Wir suchen nicht das Prophetische des prophetischen Willen, aber Gott möchte Ermutigung schenken und Gott möchte Kerkertüren öffnen. Und ich glaube, wir stehen vor einer Zeit, wo da noch wir in eine neue Dimension kommen, oder? Und dann schauen wir ein bisschen, was geschehen ist. In der Apostelgeschichte 4 zum Beispiel, da haben sie gebetet, das Gebetstreffen der Christen. Wow, das war wahrscheinlich recht gut besucht. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Erdbeben. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wieso? Und sie verkündeten die Botschaft Gottes weiter frei und unerschrocken. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes, denn unsere Kraft taugt nichts. In Apostelgeschichte 6,8 lesen wir von einem gewöhnlichen Diakon, der hat vielleicht, was weiß ich, die Tische geputzt oder so. Das war nicht ein Prophet, das war nicht ein Prediger. Stephanus war das. Aber er war voll des Heiligen Geistes. Der macht keinen Unterschied zwischen reich und arm und groß und was weiß ich. Wow, er sucht die Hingegebenen, der erfüllt sie. Und von der Gnade Gottes begleitet und mit der Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Gott möchte das durch dich auch tun. Glaubst du das? Herr, wir müssen uns bereit machen dafür, oder? Die Juden widersprachen ihm heftig, aber wir lesen, doch gegen die Weisheit, die aus seinem Wort aus seinen Worten sprachen und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Hey, wenn der Geist Gottes wirkt, geschehen neue Dinge. Du kannst nicht mehr sagen, ich kann nicht reden, ich weiß nicht. Hey, erwarten wir Großes. Vers 15. Alle, die im Ratssaal saßen, richteten ihren Blick auf Stephanus. Zu ihrem Erstaunen sahen sie, dass sein Gesicht leuchtete wie das Gesicht eines Engels. Gottes Herrlichkeit. Gott möchte durch seinen Geist das Zeugnis, das wir von Jesus weitertragen, unterstreichen. Verstehen wir das? Gewaltig. Von einem anderen Diakon namens Philippus haben wir schon gehört. Er geht nach Samaria, er redet von Jesus, Zeichen und Wunder und Freude in dieser ganzen Stadt. Gewaltig, geht in die Wüste, predigt einem äthiopischen Beamten, zack, erklärt ihm das Evangelium, tauft ihn. Und was ist dann geschehen? Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Gewaltig! Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihm eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich in Aschdod wieder. Er zog nordwärts und verkündigte in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Wow, hä? Philippian Airlines, hä? Wumm! Hey, der Heilige Geist hat so ein Verlangen, dass das Wort Gottes läuft, dass er manchmal zu unkonventionellem greift. Sind wir für das bereit? Übrigens, für Philippian Airlines brauchst du keinen Coffee-Test. Yes! Eine kleine Nebenbemerkung. Philippus hatte bisher immer ganz klare Anweisungen erlebt des Geistes. Apostelgeschichte 8, 26, Führung durch einen Engel. Vers 29, der Geist Gottes sprach. Vers 39, wurde vom Geist Gottes entrückt. Und jetzt? Funkstille. Keine weiteren Anweisungen. Und was macht er? Ja, dann warten wir halt mal. Nein, er wusste, Jesus hat uns den Auftrag gegeben, verkündigt aller Kreatur die gute Nachricht. Und so ist er herumgezogen und Gott hat ihn gewaltig gesegnet. Wow. Gott möchte das Verkünden, das Zeugen sein, geben von Jesus bestätigen. Während Petrus dann in Apostelgeschichte 10 das Evangelium verkündete, diesen Heiden, diesen Leuten, die ganz wenig wahrscheinlich von der Bibel kannten, da fiel der Heilige Geist auf sie herab. Und sie begannen, sagt die Bibel, Gott laut zu preisen und prophetisch zu reden. Eine Manifestation des Heiligen Geistes. Wir können erwarten, dass, wenn wir von Jesus Zeugnis geben, dass etwas geschieht. Apostelgeschichte 19 in Ephesus. Dazu kam, dass Gott durch Paulus ganz außergewöhnliche Dinge geschehen ließ. Die Leute nahmen sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt, oder Schürzen, die er bei ihnen bei seiner handwerklichen Arbeit getragen hatte, und legten sie auf die Kranken, mit dem Ergebnis, dass die Krankheiten verschwanden und dass bei den Besessenen die bösen Geister auswurden. Weißt du, wie du? Das steht in der Bibel alles. Wir können von vorne bis hinten sehen, Gott möchte das schenken. Apostelgeschichte 20, der Paulus predigt wirklich einmal ein bisschen zu lang, stundenlang in der Nacht. Er predigt jemanden tot, vom dritten Stock fällt einen ab. Sie kamen runter, da war nichts mehr zu machen. Die Geschwister, die hinuntereilten und ihn aufhoben, konnten nur noch seinen Tod feststellen. Paulus, der ebenfalls hinuntergegangen war, legte sich auf ihn und fasste den geblosen Körper und mit beiden Armen. Dann sagte er zu den Umstehenden: Hey, keine Panik, hört auf und zu klagen, er lebt, oder? Dann hat der Kerl weiter predigt, bis es hell geworden ist. Soll noch jemand sagen, ich predige zu lange? Gut, nein. Ja, sehen wir einfach das, Gott möchte, hat eine Sehnsucht, dass wir Zeugnis geben von ihm. Und er möchte das bestätigen in unserem Alltag. Paulus, noch als Strafgefangener, Apostelgeschichte 28, ausgelaugt, Sturm hinter sich. Er will helfen, Feuer zu machen, es beißt ihn auch noch eine Viper. Auch noch das, Gott, wieso lässt du das zu? Paulus schüttelt dieses Ding ins Feuer. Die Inselbewohner schauen, der fällt ja gar nicht tot um. Dann bringen sie alle Kranken zu ihm, oder? Und es gibt noch einen improvisierten Heilungsgottesdienst, obwohl niemand Einladungsflyer gedruckt hatte. Verstehen wir? Das ist die Luft des Neuen Testamentes. Und glaubt ihr, Gott hätte sich verändert? Er möchte, dass wir das neu erleben. Und es geht darum, dass wir diese Erwartungshaltung haben. Und zusammengefasst könnte man vielleicht Hebräer 2,4 noch melden, anfügen. Und Gott gab sein Zeugnis dazu mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Möchte ich noch ein bisschen in die Kirchengeschichte sehen oder so irgendwie abschließen? Machen wir noch ein paar Minuten, okay. Das Ganze abzurunden mit der Kirchengeschichte. Studier die Kirchengeschichte. Bete die Kirchengeschichte durch. Habt ein Verlangen, Gott, das wollen wir wieder sehen, wie einfache Menschen erfüllt werden vom Heiligen Geist, Zeugnis geben von Jesus und die Herrlichkeit Gottes erleben. Ja, bevor 1906 in der Azusa Street unter William Seymour ein an einem Auge blinder Pastor zu einer gewaltigen Ausgießung des Heiligen Geistes kam, hatte dieser sich zuerst inspirieren lassen, für die das nicht wissen, in der Bibelschule von Charles Parham. Er hatte gehört, dort fällt der Heilige Geist und tauft Menschen plötzlich wieder nach so vielen 100 Jahren. Und er sagt, ich will es lernen, ich will gehen. Und er konnte die Schulstunden von draußen, weil er schwarz war, mitverfolgen. Und er lehrte viel. Und da hat der Geist begonnen, etwas in diesen Herzen zu tun. Und da ist der Geist Gottes neu gefallen. Das ist vor etwa 100 Jahren ganz interessant. Und da sind gewaltige Dinge geschehen. Aber was war geschehen unter diesen Menschen um diese Jahrhundertwende? Als erstes erlebten sie die Taufe im Heiligen Geist und sie sprachen in neuen Sprachen. Als zweitens erlebten sie, dass die Taufe im Heiligen Geist sie befähigte, das Evangelium vollmächtig zu verkündigen, Zeuge zu sein. Als drittens erlebten sie, wie bei der Verkündigung Zeichen und Wunder geschahen, so wie es Jesus vorausgesagt hatte. Ein Mini-Bericht. Die Wunder, die im Dienst von Charles Parham auftraten, sind so zahlreich, als dass man sie darüber berichten könnte. Zigtausende von Menschen wurden errettet, geheilt, befreit und mit dem Heiligen Geist getauft. Zigtausende! Gewaltig. Zwei Zeitungen schrieben über seine Evangelisationskampagne. Viele kamen, um sich lustig zu machen und sie blieben, um zu beten. Plötzlich gab es eine neue Season, eine neue Jahreszeit irgendwie in dieser Kirchengeschichte. Und hey, es dreht auch heute. Ich habe euch das immer wieder gesagt, ich möchte es euch noch mal authentisch nachlesen, was in der Azusa Street geschehen ist. Jedes Mitglied der Azusa-Gemeinschaft trug ständig eine kleine Flasche mit Salböl bei sich. Damit gingen sie in Los Angeles von Tür zu Tür, um von Jesus zu berichten, was sie erlebt hatten. Und für kranke Menschen zu beten. Sie sangen, sie predigten auf den Straßen und stellten sich als freiwillige Helfer zur Verfügung. Es war begeisternd und unbeschreiblich. Wenn Gottes Geist uns heimsucht, ist alles möglich, kommen andere Dimensionen. Möchten wir das Scharen von Menschen gerettet werden, das Schauen von Menschen Jesus kennenlernen. Möchten wir eine Erwartung haben, dass das Neue Testament, dass die Apostelgeschichte für uns wie ein Modell ist von dem, was Gott tun möchte. Er hat sich nicht verändert. Er ist der Gleiche. Und er braucht nicht Superhelden, sondern er braucht Menschen wie du und ich, Menschen, die gewöhnlich sind, die sagen, Jesus, erfüll mich. Und er möchte Menschen finden, die sagen wie Paulus, Jesus, ich möchte dich mehr und besser kennenlernen. Und ich möchte die Kraft der Auferstehung erleben, nicht für mich, aber dass Menschen erfüllt werden, sehen, sie brauchen Jesus, sie müssen gerettet werden. Herr, wir möchten dir danken von ganzem Herzen, dass du ein ewiger Gott bist. Du hast dich nicht verändert. Du bist der Gleiche. Und deine Retterliebe brennt für diese Menschen vom Wallis, Jesus. Diese Retterliebe brennt für unsere verlorenen Verwandten und Bekannten und Angehörigen, Herr. Und wir sagen einfach, Jesus, wir möchten nicht Action sehen, Herr. Wir möchten nicht Herrlichkeit sehen um der Action willen. Aber wir möchten sehen, dass Menschen, Herr, überführt werden von der ewigen Realität, dass sie Jesus brauchen, dass sie gerettet werden müssen, Herr. Herr, wir beten, dass du neu über uns kommst mit diesem Verlangen. Herr, einfach das zu erleben in unserem Alltag, an unseren Arbeitsplätzen, wo wir stehen, in den Gassen von Brieg und wo wir sind, Herr. Oh, komm neu über uns und lass das einfach sehen, Herr. Du sagst, es geschehe dir durch deinen Glauben, durch deine Erwartung, Herr. Herr, du siehst, wie Menschen und auch Christen manchmal schwierige Phasen erleben, wie diese Christen in Jerusalem. Wie der Glaube und die Erwartung wie einschläft. Irgendwie glaubt man noch, aber irgendwie das konkrete Glauben, das du gerade einwirkst, das ist wie verloren gegangen. Ich bete für Menschen, die in dieser Phase leben, dass du sie heute berufst, Jesus. Dass sie du heute erfrischst mit dem Heiligen Geist. Und wir danken dir, Herr, für diesen Hunger, der kommt, Herr. Für diesen Hunger, der in unsere Herzen kommt, Herr. Für diesen Hunger, der uns erfüllt, Herr, deine Herrlichkeit zu sehen. Herr, für diesen Hunger, von dem wir gehört haben am Anfang, von diesem Hirsch, der lechzt nach diesen Wasserbächen. Du bist der Gott, der unsere Herzen erfüllen möchte, uns erfüllen möchte mit all dem Guten, was wir zum Leben brauchen. Wir beten, dass diese Staudämme endlich brechen im Namen Jesu Christi. Und wir danken dir, dass du einfach Kampf- und Lobpreisengel schenkst in dieses Wallis, auf all diese Berggipfeln. Herr, wir möchten dir danken, dass wir am Anfang einer neuen Dimension stehen, am Anfang einer neuen Zeitperiode, wo du wirken wirst, Herr. Wir beten, Herr, mehre unseren Glauben, Herr. Wir danken dir, dass du kommst, Herr. Du bist wunderbar, Herr. Danke für dein Retterherz, Herr. Halleluja, Herr. Ich möchte euch ermutigen, lest doch wieder mal die Apostelgeschichte. Beten und sagt, Jesus, du bist der Gleiche. Lass mich das erleben in meinem Leben, in der Gemeinde, wo wir sind. Halleluja. Wow. Können wir noch ein Lied singen? Wir möchten einfach noch einen Moment vor Gott stehen und ihm sagen, wow. Erfülle uns, Herr. Erfülle uns neu. Lass uns vom Glauben ins Schauen kommen, Herr. Halleluja. Amen.